Wir haben ja auch, glaube ich, dieses Jahr einige neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen. Das heißt, die sind ja jetzt bestimmt völlig überrascht, wenn sie jetzt das Intro hören, weil das ist ja das, worauf du dich ja 11 Monate im Jahr eigentlich freust, dass wir dieses Intro spielen können.
Also es gibt ja kein besseres Intro als dieses.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast, bei dem ich, Moritz Heist und Kai Beuchling auch im Winter den Panther vor den Schlitten spannen und mit Glöckchen ausstatten. Hallo Kai.
Ho, ho, hallo Moritz. Ho, ho.
Ja, krass, ne? In ein paar Tagen ist Weihnachten, es ist der 20. Dezember und wir sitzen an einem Dienstag in der Mittagspause wieder zusammen, weil es terminlich und privat und alles gerade extrem schwierig ist, sich da irgendwie zu committen.
Mhm. Das knallt an allen Ecken und Enden, kurz vor Weihnachten.
Absolut. Aber trotzdem finde ich es cool, dass wir es noch geschafft haben, was zu machen. Es wird, glaube ich, heute auch ein bisschen eine kürzere Folge. Ich bin auch andererseits ganz froh, denn ich hatte am Sonntagabend, dachte ich so, boah, sorry, ich habe überhaupt keinen Bock, mal richtig angepisst. Dazu gleich. Das schieben wir vielleicht vorweg. Wir wissen auch noch nicht, wie das nächste Woche sein wird, wann, wie und in welcher Form wir da irgendwie podcasten können, weil irgendwie meint es die NFL-Saison dieses Jahr überhaupt nicht gut mit uns. Die Panthers müssen am Heiligen Abend spielen, was für amerikanische Verhältnisse ja relativ egal ist, weil bei denen ist ja erst so dann der 25. so das große Fest. Und ich glaube, hierzulande, zumindest bei denjenigen, die Weihnachten feiern, ist halt Samstagabend 19 Uhr so gerade die Zeit, wo man das schöne Lametta irgendwie am Familientisch anschaut. Und zwischendurch ganz oft aufs Klo muss, um Punktestand zu checken.
Ah, ich weiß nicht. Ich werde es für meinen Teil echt alles ausblenden müssen und einfach dann nachts nachgucken. Ich kann das ja immer.
Ja, ich wüsste tatsächlich, also ich weiß auch noch nicht, wann und wie ich dieses Spiel gucken kann und will. Also im Zweifelsfall dann irgendwie am 25. morgens. Mal schauen, wie das machbar ist. Aber wir wissen nicht, wie wir das irgendwie nächste Woche dann gebacken kriegen mit eine Folge. Ich denke, wir werden irgendwie was machen. Ansonsten, vielleicht ist es ja auch, lohnt sich's nicht zu sprechen, dann kann man es auch irgendwie anders lösen. Vielleicht gibt es auch irgendwie mal so als Gimmick könnten wir uns dann praktisch ab Sonntag oder sobald wir das Spiel gesehen haben und uns einfach gegenseitig Sprachnachrichten hin und her schicken und das schreiben wir dann zusammen und veröffentlichen es als Podcast oder so, keine Ahnung.
Mit dem Weihnachtsrum im Kopf sozusagen.
So frei von der Leber weg. Also da müssen wir einfach gucken, wie wir das gebacken kriegen, weil das ist diese Woche und dieses Jahr irgendwie schwieriger als sonst, da irgendwie was gebacken zu kriegen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ne? Also ich habe schon oft gebacken gesagt, wegen Plätzchen und so.
Naja, du bist halt auch schon in weihnachtlicher Vorfreude und so.
Absolut, das ist ja auch, wer mich kennt, das ist ja meine allerliebste Jahreszeit. Ja, dann lass uns doch einfach kurz das besprechen, warum wir hier zusammen sind. Das Spiel am Sonntag gegen die Steelers. Das Comeback-Wochenende in der NFL mit sensationellen Dingern dabei. Also ich habe ja auch dann am Samstag war das Vikings-Spiel auch schon, ne? Samstag, glaube ich. Das war ja auch schon absurd. Und dann die anderen Spiele jetzt ja auch übers Wochenende mit den krassesten Comeback-Geschichten. Leider ohne die Panthers, die dann zu Hause 16 und 24 gegen die Steelers mit 16-24 verloren haben. Und boah, da war schon eine Enttäuschung irgendwie drin, ne? Also zumal ich mich tatsächlich auf dieses Spiel irgendwie schon seit langem mal wieder so ein bisschen gefreut habe, so, ne, weil man ja keine Erwartungen hatte oder auch hat und mittlerweile hat man sie dann doch irgendwie wieder und hat jetzt leider nicht hingehauen. War ich schon auch Und war auch kein tolles Spiel. Also muss man ja auch, kommt ja dann immer noch dazu, ne? Gut gespielt und dann verloren ist natürlich auch ärgerlich, aber halt dann schlecht gespielt und dann auch noch verloren ist natürlich dann richtig frustrierend.
Na, du willst zumindest irgendwelche Lichtblicke sehen sozusagen irgendwie und da war ja gar nichts dabei. Also das war eine Nullleistung tatsächlich.
Ja, leider. Und aus dem Protect the Bank Szenario ist jetzt auch eher so eine Art Bankraub geworden. Es war auch wieder sehr, sehr gelb im Stadion. Mhm. Ich fand es interessant, weil ich auf Twitter dann tatsächlich auch wieder so ein paar Diskussionen gelesen habe, die darum gingen, naja, es ist halt einfach von der Fanbase, es ist super schwierig und es sind halt einfach mega viele Fans, die halt mit einem schon immer oder halt aufgewachsen sind mit einem NFL-Team, bevor es die Panthers gab und so. Wir hatten da ja mal ein Interview, ich glaube, das war nur Patreon-exklusiv, muss ich mal nachgucken, sonst könnten wir das vielleicht auch nochmal veröffentlichen. Ich hatte ja mal ein kurzes Gespräch mit einem Hörer aus den USA, der das so ein bisschen erklärt hat, wie da wie dieses Problem so ein bisschen zu erklären ist, dass das Stadion immer so voll mit Gegnern ist. Könnt ihr mir nochmal gucken, können wir vielleicht nochmal veröffentlichen. Naja, wie gesagt, je nachdem einfach sehr schwieriges Spiel.
Insgesamt. Ja, insgesamt. Ne? Also insgesamt einfach super schwieriges Spiel, ja.
So ein bisschen ich glaube, dann haben ja sehr viele Leute, den Bengals die Daumen gedrückt. Also den drücke ich sowieso immer die Daumen. Aber wenn sie natürlich gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen, gleich mal noch länger. Das war ja dann auch schon recht spät. Ich glaube, ich hatte die erste Hälfte hatte ich mir noch angeguckt und dann bin ich dann doch irgendwann ins Bett. Habe mich da natürlich sehr gefreut, denn die Bucks haben natürlich auch dann verloren, beziehungsweise die Bengals gehörten auch zum Comeback-Wochenende. Und ja, tatsächlich hat sich dadurch durch die Niederlage an der NFC South nicht so viel geändert, nämlich nichts. Die Bucks stehen jetzt bei 6-8, die Panthers bei 5-9. Es bleibt weiterhin dabei, wenn die Panthers ihre restlichen Spiele gewinnen, gewinnen sie die NFC South. Mag einem jetzt nach diesem Spiel sehr unrealistisch erscheinen. Das sieht Steve Wilks ähnlich, der auch deutlich sagte, ne, er will eigentlich jetzt nicht über die Playoffs reden, weil das es geht mir auch tatsächlich weniger um die Playoffs, tatsächlich auch einfach diese Division zu gewinnen. Klar, damit sind Playoffs irgendwie impliziert, aber darum geht es ja auch irgendwie nicht, sondern so ein bisschen eher Richtung Erfolg und natürlich auch so Steve Wilks so ein bisschen den Erfolg mitzugeben. Ne? Das ist so ein bisschen mein Gedanke hinter dieser Geschichte.
Ich würde auch gerne mal nach der Saison noch ein Spielchen wieder haben. Ne, Playoffs, das macht schon wahnsinnig viel Spaß irgendwie. Und du sollst endlich auch dein erstes Playoff-Panthers-Spiel bekommen. So. Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht, wenn es dann da eine hohe Klatsche irgendwie gibt. Aber weiß ich nicht. Ich würde das richtig feiern, wenn es so weit kommen würde. Aber du hast vollkommen recht. Es geht auch ums Wie. Und haben wir jetzt schon öfter gesagt, das am Wochenende war halt nix. Wenn da wenigstens irgendwo ein Lichtblick ist, keine Ahnung, das Run-Game funktioniert, das Passing-Game funktioniert, die Defense hält, irgendwas, dann ist es ja auch immer schon mal was. Wir haben ja dann kein Problem mit knappen Niederlagen, aber ja, sowas halt, das kann halt nicht funktionieren.
Jo, es gibt eigentlich keine News, nur so halb, die aber auch alle sehr mit dem Spiel zusammen hängen. Deswegen würde ich sagen, frühstücken wir die einfach mal eben ab. Brandon Smith, der Linebacker, ist auf der Injured Reserve gelandet.
Ich glaube mit einer Knöchelverletzung.
Ich habe gar nicht auf dem Schirm, seit wann der verletzt ist, weil ich tatsächlich nie so auf diese Linebacker schaue, weil die immer so gut funktionieren.
Aber das muss kurz vorm Spiel gewesen sein, ne? Die Meldung kam irgendwie ein oder zwei Tage vorm Spiel, dass er auf der Injured Reserve Liste ist. Also muss es entweder im Training gewesen sein oder vielleicht doch im Spiel und sie haben sich dann dazu entschieden. Das habe ich wirklich auch nicht mitgekriegt. Ich war leicht überrascht. Weil, hast du vollkommen recht, funktioniert halt. Und er ist halt in der Rotation mit dabei. Aber reduziert um einen weiteren Spieler, der uns da, tendenziell weiterhelfen kann.
Und dann gab es gestern eine Pressekonferenz mit Steve Wilks, also die normale, die so am Montagabend immer stattfindet. Da gibt's eigentlich nur zwei Dinge, über die man sprechen kann. Sam Darnold bleibt wohl der Starter für das Spiel gegen die Detroit Lions. Hat Steve Wilks announced. so mit dem Zusatz, ja, also sie müssen natürlich trotzdem irgendwie Film schauen und alles irgendwie evaluieren, aber er hat eigentlich ganz solide gespielt, stimmt ja auch, er muss halt den Ball ein bisschen schneller loswerden, das war so das Einzige, was er so öffentlich ihm gegenüber kritisiert hat, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und natürlich leider, und das hat sich als großes Problem auch bei dem Spiel gegen die Steelers geäußert, ist, dass sich CJ Henderson am Knöchel verletzt hat. Und der hat einfach extrem gefehlt. Na, also jetzt die von den Starting Cornerbacks ist es jetzt tatsächlich nur noch JC Horn mit Dante Jackson raus und mit CJ Henderson raus. Das hat man extrem gemerkt.
Hat er sich im Spiel verletzt oder?
Ja, er hat glaube ich 6 Snaps oder so gespielt, ganz am Anfang oder nur ein paar und war dann raus.
Okay, deswegen ist er dann nicht mehr. Ich war nämlich auch der Meinung, dass ich ihn auf dem Feld gesehen habe, aber dann irgendwann nicht mehr. Okay, dann war es, dann habe ich mich nicht geirrt, dann war es während des Spiels.
Er ist leider sehr schnell raus. Ich habe jetzt auch noch da keine Updates dazu. Die gab es auch gestern von Steve Wilkes noch nicht. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er spielt, wobei man weiß es ja nie bei so Knöcheln. Ne? Hat man bei DJ Moore in der Woche davor auch gedacht, dass er nicht spielen kann wegen Knöchel und hat dann doch solide gespielt. Ja, ansonsten muss für die Cornerbacks natürlich irgendwie eine Lösung gefunden werden. Der Kader steht mittlerweile auch bei 51. Also man hat da nichts mehr gemacht und jetzt ja auch gerade mit Brandon Smith, der dann nicht dagegen zählt. Ja, sie haben ja den TJ Carey noch als Veteran geholt. Den hat man, glaube ich, hauptsächlich in den Special Teams gesehen die letzten 2 Wochen.
Gar nicht auf dem Schirm tatsächlich, ja.
Und ja, Tay Hayes und Madre Harper sind noch auf dem Practice Squad. Also die könnte man sehr schnell dazu holen. Zwei Spieler, um bei den maximal 53 verbleibenden oder bei den 53 Spielern zu sein. Oder Keith Taylor hat eben seine Lektion gelernt und weiß, was er besser machen muss. Weil der hatte halt leider auch einen sehr, sehr, sehr schlechten Tag.
Ja, was nicht so typisch ist für ihn. Ne? Eigentlich hat er ja die ganze Saison schon recht stabil gespielt und war auch in der Vorbereitung eigentlich ziemlich gut. Aber das, also es hatte wirklich jeder einen echten schlechten Tag an dem Wochenende und da ist er leider keine Ausnahme, der gute Herr Taylor.
Ja, denn also die Steelers haben das Spiel absolut kontrolliert, vor allem die Line of Scrimmage, die neue Identität, über die wir auch gesprochen hatten, über Steve Wilkes mit physischem und starkem Run-Game und einer starken defensiven Leistung, hat überhaupt nicht funktioniert. Also jetzt nur so zahlenweise. Wir wissen noch, das Spiel gegen Seattle vorletzte Woche das letzte Spiel eben mit über 220 Yards auf dem Boden. Das waren jetzt 21 Yards.
Wahnsinn. Und das hast du mir ja schon während des Spiels geschrieben und daran hat sich tatsächlich nichts mehr geändert.
Also ich habe ein paar mehrere Quellen, manche schreiben 21, 22, 23, aber mehr ist es nicht. Und abgefahren ist, also und wenn du denkst, du hast schon richtig schlimme Spiele gesehen, ja auch ne, gegen so super starke Run-Defense wie Buccaneers oder so in den letzten Jahren, wo überhaupt nichts ging auf dem Boden, das ist, die haben seit 2012 haben sie nicht mehr, also weniger Rushing Yards gehabt als jetzt bis zum vergangenen Sonntag. Und das war übrigens auch der Season-Opener gegen die Buccaneers 2012. Also das ist total krass.
Wow. Ich meine, wir haben es ja auch immer gesagt, wir haben es beim letzten Mal ja angesprochen, dass es genau die Identität der Panthers ist, dieses Laufspiel, also diese harte Defense und das Laufspiel. Und das haben wir ja eigentlich auch, also selbst wenn es die letzten Jahre unter Rule ein bisschen weniger geworden ist, obwohl das immer angekündigt hat, ist es ja immer gut gewesen, weil wir einfach immer sehr viele Runner hatten. Ich meine, wenn du sagst, seit 2012, da war Cam Newton ja einfach auch die ganze Zeit da und hat ja selber dann das ein oder andere Yard erlaufen und McCaffrey kam dann irgendwann dazu. Also vom Grundsatz her, wenn man das so überlegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das immer mehr waren. Aber also das ist ja krass, dass das dann jetzt einfach gar nicht funktioniert hat am Wochenende.
was ich interessant finde, in diesem besagten Spiel gegen die Buccaneers 2012 waren das 10 Rushing Yards. Das ist schon krass.
Ich wollte gerade sagen, das müsste man sich wahrscheinlich nochmal angucken.
Ja, ja.
Oh, wow, will man das?
Gibt's bestimmt, muss man mal gucken, gibt's bestimmt bei YouTube irgendwie. Wobei, so weit zurück weiß ich nicht, ob sich da jemand die Mühe gibt, aber kann man mal gucken. Ja, das ist das eine, also diese Statistik, was die wenigsten Rushing Yards angeht. Viel krasser finde ich, ist aber auch jetzt der direkte Vergleich zu dieser Saison. In den letzten 8 Spielen waren es im Durchschnitt 146,9. Also
im Durchschnitt.
Na? Mhm. Klar, ich meine, da gehören diese krassen 200-Yard-Spiele immer so irgendwie dazu, aber es ist brutal, wie wenig das war. Mhm. Also jetzt nicht nur Keith Taylor hatte ja auch einen schlechten Tag, sondern ja auch insbesondere die O-Line. Jetzt mal nur hauptsächlich, was klar Run-Blocking und eben auch Protection irgendwie anging. In den letzten 8 Spielen hat die O-Line 11 Sacks erlaubt. Und auch seitdem Sam Darnold jetzt gestartet ist, in den letzten 2 Spielen waren es, glaube ich, nur 2. Und jetzt am Sonntag gegen die Steelers waren es halt 4 Sacks. Und ja, das sind schon mal so die ersten Punkte, warum da offensiv nichts ging. Ne? Also O-Line hat auch überhaupt gar keine guten PFF-Grades bekommen. Zum ersten Mal der Saison. Man vergisst jetzt auch so Woche 15 jetzt auch schon ein bisschen, ob es jetzt das schlechteste Spiel der O-Line war, weiß ich nicht. Findet der Kater übrigens auch, der im Hintergrund schreit. hast du noch eine Erinnerung? Gab es noch ein schlechteres? Ich meine, die ersten 4 Spiele, die sind natürlich jetzt auch schon wieder weit weg im Kopf.
Weg, ja.
Oder ja auch, nee. Bevor Boseman dann startete, klar, und wo Icky noch so seine richtigen Rookie-Spiele hatte, die sich ja aber alle insgesamt stetig verbessert haben, kam jetzt halt so ein richtiger Drop-off, ne?
Genau, also an dem Punkt erwarte ich da natürlich mehr, so gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass wir ein schlechteres Spiel hatten, vor allem, weil es kollektiv ein schlechtes Spiel war. Und das gab es von der O-Line eigentlich diese Saison noch nicht so wirklich. Selbst ohne Boseman. Elfline hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Da waren wir ja schon so ein bisschen so, oh, wir würden gerne Boseman sehen, aber ja, okay. Aber das macht Elfline gar nicht so schlecht gerade da. So. Also es hat eigentlich alles immer ganz gut funktioniert. Klar gab es hier mal den einen oder anderen Aussetzer, aber wie gesagt, das war kollektives Versagen. Und daran hängt natürlich das gesamte offensive Spiel, sowohl das Run-Game, was die Steelers aber auch natürlich sehr, sehr gut gemacht haben, genauso wie das Passing-Game. Wenn der Quarterback keine Zeit bekommt, dann wie soll er da vernünftige Pässe dann anbringen? Das war einfach übel.
Ja, also das hat einfach das Laufspiel hat keine Rolle gespielt. Und was ein weiterer Grund ist für das Nicht-Vorhandensein dieser Offense, waren einfach, also 4 von 11 Third Downs, das gab es bestimmt schon mal in dieser Saison, aber ich würde jetzt tippen, auch eher in den früheren Wochen dieser Saison.
Ja, ich weiß, also wir sind ja diese Saison tatsächlich immer noch insgesamt sehr schlecht bei Third Downs, aber 4 von 11, also ich weiß gar nicht, ich habe mir die Possession gar nicht angeguckt, aber das war ja schon zur Mitte des Spiels richtig übel. Und das ist ja das, was du auch immer sehr gerne sagst, ne? Wenn wir den Ball nicht haben, dann ist es auch sehr schwierig, das Spiel zu gewinnen. Und ja, also wenn du die Third Downs nicht vernünftig ausspielen kannst, dann also es ist so absurd, dass das tatsächlich auf jeder Ebene nicht funktioniert hat. Und wir sind hier jetzt gerade aktuell nur bei der Offense. Ich weiß jetzt nicht, also ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, wo die Gründe für dieses komplette Versagen liegen. Ich meine, wir sind, den Rekord gegen die Steelers kennst du, oder?
Den hattest du mir noch geschrieben, irgendwie 1-6 oder so.
Ja, jetzt 1-7.
Oder 1-7 jetzt, ja.
Genau, wir haben bisher in der History erst ein Spiel gegen die Steelers gewinnen können und haben jetzt das 7. Spiel verloren. Ich weiß nicht genau, was die Steelers so ausmacht, dass die uns überhaupt nicht liegen. Aber das ist ja nicht erklärbar. Nicht in dieser Woche, nicht an diesem Punkt, an dem wir stehen. Irgendwer twitterte, und das fand ich ganz bezeichnend, irgendwie, ja, die Steelers sehen aus wie ein Team, das es noch in die Playoffs schaffen kann. So. Mhm. Und eigentlich hätte ich das andersrum erwartet. So ein Kampf, den wir den Steelers liefern.
Also ich dachte, ich habe dann eher damit gerechnet, dass es dann vielleicht doch so eine Art Shootout werden muss. Also gerade am Anfang, weil sie ja recht früh punkteten, und dann dachte ich, okay, krass, ich hätte eher mit einem Shootout dann gerechnet, so wie das Spiel losging. Und ich war ja die Tage davor bei den Kollegen vom Steelers Podcast und habe ein bisschen so mit denen geschnackt und hatte mir dann eben das Spiel davor, das war, glaube ich, gegen die Ravens, so ein bisschen angeschaut und mir da ein paar Zahlen rausgeschrieben. Und da hatten sie ja eine richtig, richtig schlechte Run-Defense, also richtig schlecht. Die Ravens haben sie ja auch da in Grund und Boden gelaufen. Und dann dachte ich ja so, ja klar, dann das läuft ja dann so. Vor allem dann, ne, mit diesen Jumbo-Formations an der Offensive Line fürs Run-Blocking. Und absolut, ja, und das hat halt nicht funktioniert. Und dann, das hatte ich auch dann noch irgendwo geschrieben, also man muss ja auch wirklich sagen, Mike Tomlin ist halt ein wahnsinnig erfolgreicher, erfahrener und scheinbar sehr guter Coach, weil der hat dann, also der Gameplan gegen die Panthers hat dann halt einfach absolut gezündet. Ja, und allein ja auch diese Sache, dass dann eben CJ Henderson raus war und sie gesehen haben, naja, gegen Keith Taylor geht alles. Die haben es ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Also, und das war der Weg zum Erfolg, ne?
Ganz genau. Also den haben sie ja natürlich nur noch attackiert irgendwie. Und du hast recht, natürlich ist es ein sehr erfolgreicher Coach, aber wir dürfen nicht vergessen. Also wir haben uns letzte Woche noch darüber unterhalten, wer wäre besser gewesen als Quarterback. Kenny Pickett, Mitch Trubisky. Also ich hätte echt erwartet, dass wir da in jedem Fall eine Chance haben, aber der hat uns ja komplett auseinandergenommen. Und das lag jetzt nicht unbedingt nur an ihm, sondern eher tatsächlich wahrscheinlich am Coaching irgendwie, weil viel gegen Taylor ging. Der Run hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Wohingegen das bei uns ja gar nicht funktioniert hat und ich am Anfang noch dachte, okay, aber warum versuchen sie es immer wieder?
Ja.
Klar, sie müssen es tun, damit, also weil ansonsten, wenn du dann nur noch wirfst, dann können sie sich darauf einstellen. Insofern war das letztendlich dann auch folgerichtig, das ab und zu mal zu versuchen, aber sie haben es einfach mal wieder viel zu oft versucht. Also wenn du zwei Runs nacheinander irgendwie setzt und dann plötzlich dritter und langes Feld vor dir hast, so, dann ist ja relativ klar, was du versuchst, und das ist einfach zu verteidigen. Und das offensive Playcalling von McAdoo fand ich mal wieder total uninspiriert. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie das wieder auch so stark abfallen kann dann.
Also was das Laufspiel angeht, auf jeden Fall. Im Passspiel fand ich es eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt. Und können wir vielleicht dann hier den Bogen schlagen zu Sam Darnold, der auch hier wieder eigentlich ein ganz gutes Spiel abgeliefert hat, 14 von 23 für 225 Yards, einen Touchdown, hat ein Passer-Rating von über 100, kein Turnover, und ganz am Anfang des Spiels war perfekt, weil ich glaube 6 von den 7 und Touchdown, da war es ein Rating von 158, also da war er richtig gut. Das Einzige, was ich ihm in so ein bisschen kritisieren würde, wäre tatsächlich, dass er den Ball sehr lange gehalten hat. Und vielleicht diese, ich schätze, das waren, also an der Red Zone, was hat er denn da? War das ein vierter Versuch oder verwechsel ich das mit der letzten Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich glaube, ein vierter Versuch war dabei. Ich glaube, du meinst die letzte Woche, ne, wo wir zweimal versucht haben.
Ja, ja. Okay, dann verwechsel ich das ein bisschen. Aber in dem Sinne hat er wirklich seine Sicherheit trotzdem behalten, hat gut gespielt, obwohl er ja auch, also ne, wie gesagt, er hat ja schon auch ein bisschen eine kassiert hier und da. Mhm. Und aber hat auch gemerkt, wenn er einen kassiert, dann Ball Security und so. Also das sind jetzt total selbstverständliche, elementare Dinge, aber wir haben es ja auch schon extrem viel anders gesehen.
Ja, zumal bei dem Einsack von TJ Watt, das war schon ganz schön hart, weil der auch versucht hat, wirklich den Ball da rauszubekommen irgendwie. Und Ja, dass er das kann, wissen wir irgendwie.
Ja, TJ Watt und wir werden eh keine Freunde mehr.
Ja, das möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal, doch möchte ich eigentlich, also wirklich, wenn ich einen Spieler nicht mag, dann ist es TJ Watt irgendwie, weil, also diesen Hit gegen die Schulter von Cam Newton werde ich niemals vergessen und das war einfach nur schmutzig, das war nicht, das kann er anders, das weiß ich, oder das, also ne, das ist einfach ein Wahnsinn. Spieler, so gar keine Frage. Aber der Hit war einfach nur schmutzig. Da ging es nur darum, ihn zu verletzen. Und das werde ich nie vergessen. Das ist so, solange der spielt, werde ich den einfach richtig doof finden.
Würdest du es auch nachvollziehen, jetzt weiter mit Sam Darnold zu spielen?
Fehlen die Alternativen, ne? Also wahrscheinlich ist PJ Walker wieder fit, wenn Steve bekannt geben möchte, dass Sam Darnold Starter bleibt, dann gehe ich mal davon aus, dass wir mehr Optionen hätten. Aber die gibt's eigentlich nicht. Also natürlich bleibt Sam Darnold Starter. Was willst du da sonst jetzt reinwerfen dann?
Receiver-mäßig, DJ Moore hatte 73 Yards durch die Luft und einen Touchdown. Das war der 5. diese Saison. Ein neues Karrierehoch.
Und ein sehr schöner Touchdown. Endlich mal so ein richtig schöner Contested Catch,
was wo er sich richtig Stärke durchgesetzt ist, ne?
Hat. Eigentlich. Und das war stark. Das war einfach richtig gut. Da hat es auch richtig Spaß gemacht noch.
Ja, und ja auch mit Terrace Marshall und Shai Smith, die sich so langsam, aber sicher denken, ah ja doch, sieht nett aus, was die da so fangen. Ne?
Ja, wieder ein bisschen schade, ne, dass Laviska Shenault, ich glaube, der hatte einen Pass, den aber eigentlich nicht, da waren sie nicht auf einer Wellenlänge, glaube ich, ne? Irgendwie ging der Pass doch ein bisschen in den Rücken von Shenault. Das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, den möchte ich immer noch mehr involviert sehen, egal wie, ob du ihn als Runner aufstellst, hinten, also ein bisschen kreativ halt eingesetzt. Das fehlt mir immer noch. Aber Terrace Marshall, der gefällt mir immer besser, tatsächlich, ja.
Noch kurz zur Defense. Derrick Brown hatte 5 Tackles und damit 56 in dieser Saison und hat damit Kaywan Short überholt für die meisten Stops eines Panthers Defensive Tackles in einer Saison.
Wow.
Und das ist, ich habe mir das nochmal angeguckt und das ist, weil tatsächlich Short ja gerade in dieser Spielzeit auch extrem dominant war. Und das ist beeindruckend. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Und na, haben wir schon oft drüber gesprochen. Es ist natürlich, wenn der jetzt vorne nicht die üblen Sex generiert, ist es ja immer auch nicht so auffällig, außer er wirft halt wieder, in welchem Spiel war das, zuerst den Running Back und dann noch irgendeinen anderen Blocker oder Fullback oder den Quarterback dann noch mit einem Arm oben. Ja, aber hat sich jetzt schon, denke ich, dann ausgezahlt, so langsam dieser Pick.
Total, aber ich wundere mich immer noch, dass er dann so wenig Credit bekommt, ne? Weil, also ich erinnere mich an die 2015er Saison, natürlich. Und auch, dass KK da immer wieder gefeiert wurde irgendwie für seine Tackles. Also das war eigentlich jede Woche Thema irgendwo. Und von Derrick Brown hörst du jetzt immer nur, ja, der hat sich schon ganz schön gesteigert. Aber das war alles. Also so letztendlich, dass er Value hat und so, das hörst du, aber nicht, was er da gerade eigentlich auflegt. Also das finde ich schon ganz schön krass, dass er da gerade aus so einer starken 2015er Saison irgendwie, wo irgendwie alles funktioniert hat, da jetzt KK Short einholt. Das ist schon ziemlich gut.
Ja. Noch ein Punkt, es gibt so ein paar Zahlenrekorde noch, haben wir auch schon mehrfach jetzt angesprochen. Shaq Thompson hat auch ein gutes Spiel gehabt. Es gab insgesamt, natürlich gab es sehr viele Missed Tackles in diesem Spiel. Das habe ich jetzt, kann ich jetzt aber keinem einzelnen Spieler so ein bisschen zuschreiben. Bin ich, glaube ich, auch eher so ein bisschen so in der Secondary verankern. Aber Shaq Thompson hat jetzt für diese Saison 110 Tackles. Das heißt, das ist seine 4. aufeinanderfolgende Saison mit mindestens 100 Tackles. Das haben bisher nur Luke Kuechly geschafft. Gut, der hatte das 8 Saisons in Folge. Und Thomas Davis, der hat das 5-mal in Folge geschafft. Ja, brutal. Wie gesagt, habe es vor letzte Woche schon angesprochen oder vorletzte, dafür, dass ich so Bedenken hatte am Anfang der Saison, ob Verletzung und auch seines Alters, der hat so gerade so seine Prime.
In so einer Mannschaft, das ist ein bisschen traurig, aber ja. Hatten die das in diesem Spiel tatsächlich auch gesagt irgendwie, dass er aussieht als, dass er genau so aussieht, wie er aussehen soll, weil er von Luke gelernt hat?
Das hat Mike Tomlin sogar gesagt, ja. Shaq Thompson sieht aus wie das Kind von Thomas Davis und Luke Kuechly.
Stimmt, das hatten sie gesagt, ja genau, und das passt tatsächlich, also er hat ja wirklich von den Besten gelernt und schön, dass er es zeigt.
Absolut. Frankie Louvu hatte auch mal wieder einen Sack und einen Tackle for Loss. Seit Woche 10 ist er der einzige Spieler der NFL mit mindestens 5 Sacks und über 40 Tackles. Also
richtig gut.
Defensive Line und Linebacker, ja, das macht schon Spaß. Wie gesagt, Backfield war sehr schwierig ohne CJ Henderson und eben Keith Taylor mit einem relativ schlechten Tag von JC Horn hat man dann auch gar nicht mehr so viel gesehen, weil er wurde halt einfach nicht angespielt. Also beziehungsweise der Receiver auf der Seite. Hm. Ich glaube, ne, und das fand ich auch die sehr enttäuschenden Punkte an der Defense. Also gerade was, jetzt vergesse ich den Vornamen von dem Receiver, der Mr. Dotson. Heißt der Dotson?
Juwan? Heißt der Juwan Dotson?
Ja, ich glaube, keiner, kann sein. Auf jeden Fall, der hat ja mit seinen Cornerbacks gemacht, was er wollte. Also der hat ja Tänzchen aufgeführt, stellenweise nach dem Catch und hin her und dann laufe ich doch weiter. Das war fast lächerlich, was der mit denen da gemacht hat, ne?
Also insgesamt, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, weil ich glaube nicht, dass du Dotson meinst.
Oder meine ich den anderen?
Johnson.
Johnson.
Ja.
Johnson, Dotson.
Dotson, Johnson, ja. Ja. Johnson, weil der tatsächlich da immer, ich habe gerade mal in unseren Nachrichten gesucht, weil du das geschrieben hast, er macht mit unseren Defense, was er will und ich habe dann nur darauf geschrieben, oder Harris oder wer auch immer, weil letztendlich war es so gut wie jeder.
Ja, das war sehr enttäuschend. Vielleicht noch ein Spieler, der eine beeindruckende Zahl hat. Jeremy Chin hat einen Career-High von 14 Tackles, der auch wieder sehr, sehr tief gespielt hat. Es tut mir leid, das ist nicht seine Stärke, da so weit hinten.
Nein, absolut nicht. Der muss wieder nach vorne gezogen werden. Das ist sonst total doof.
Jo, das jetzt mal so kurz im Schnelldurchlauf, so diese paar Cents, was fällt dir noch ein zu dem Spiel?
Mir fällt ein, dass sie gesagt haben, dass die Panthers an 7, warte mal, 7. in der NFL sind mit Blitzing. Und das ist genau das, was ich ja schon die ganze Zeit gesagt habe, so in Erinnerung an die 2015er Saison, wo Steve Wilks unser Defensive Coordinator war. Das war in der 16er Saison, da hat er, glaube ich, super viel blitzen lassen, weil einfach die Cornerbacks nicht so richtig gut funktioniert haben. Und genau das scheint jetzt auch wieder der Fall zu sein, ne? Also du siehst einfach, dass wir relativ viel blitzen im Verhältnis zu den anderen Teams aus der NFL. Ja, weil wir einfach
keinen Pass, ne?
Genau, weil wir keine Passverteidigung mehr da hinten haben, irgendwie, die vernünftig funktioniert und
genau. Druck direkt nicht ausreicht.
Genau, unsere Front reicht da auch nicht aus. Also Brian Burns hatte ja auch wieder ein relativ ruhiges Spiel, weil du einfach nur diesen einen Spieler hast. Und wenn du den unter Kontrolle bekommst, Marquise Haynes war im Pass Rush nicht gut.
Ja.
Da ist einfach nichts. Irgendwie ist schön, wenn sie der Linie standhalten. Aber selbst das hat ja nicht gut funktioniert. Und ich denke mal, wir werden jetzt in den nächsten Spielen auch wieder mehr Blitzes sehen. Um überhaupt zum Quarterback zu kommen.
Mir fällt gerade noch was ein. Du wolltest ja noch einen kleinen Medienbruch hier vornehmen und eine Sprachnachricht vorlesen, so wie das bei mir im Skript drin steht.
Ja, genau. Das kann ich auch gerne nach dem Spiel, nach der Spielbesprechung machen. Schlägt im Grunde genommen hier so ein bisschen mit rein, was wir auch erzählt haben. Dann hole ich das jetzt einfach mal nach. Genau, wir haben eine geschriebene Sprachnachricht bekommen, der ich jetzt eine Stimme verleihen werde. Und die heißt: Hallo, Ich würde euch gerne eine Nachricht schicken, bin aber leider total erkältet. Gute Besserung an dieser Stelle. Das kann, glaube ich, jeder gerade nachvollziehen. Ja. Daher eine normale Nachricht. Es ist sehr schade, dass ausgerechnet die überzeugenden Spieler der letzten Wochen wie Foreman, unsere O-Line und auch die Defense nicht ihren besten Tag hatten. Es war schön, nach dem Sieg über die Seahawks an die Playoffs zu glauben, davon zu schwärmen. Aber ich finde, dass man heute gesehen hat, dass wir eben noch, in Klammern, kein Playoff-Team sind, aber uns auf einem sehr guten Weg befinden. Ich bin mit sehr viel Euphorie in das Spiel gegangen. Die Spieler waren bestimmt auch hochmotiviert. Aber ich weiß nicht, wie es den Spielern ging oder auch euch. Die Stimmung im Stadion war demotivierend, passt nicht zu dem guten Gefühl der letzten Wochen. Es ist schade, dass sich dann ein Heimspiel in so einer entscheidenden Phase der Saison wie ein Auswärtsspiel anfühlt. Das zog sich durch das ganze Spiel und das Gefühl von Protect the Bank kam nie wirklich rüber. Mit besten Grüßen, euer treuer Hörer Thomas.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Nachricht. Ja, ich glaube, das konnten wir bisher so alles soweit unterschreiben, ne?
Total.
Das passt.
Genau, also das Einzige, was ich halt, wo ich halt so ein Schmunzeln musste, als ich die gelesen hatte, war, wo er geschrieben hat, dass es halt, dass wir noch kein Playoff-Team sind. Ja, das stimmt, aber das ist keiner aus der NFC South. Also insofern, das ist wirklich völlig egal, wen du dann nachher ins Playoff-Rennen schickst. Ja. Das ist so wie dieses Bild mit diesen, was sind das? 4 Drachenköpfen oder so.
Wo ach so, die sagen, ja.
dieses Meme irgendwie.
Das wird bestimmt kommen, wenn die Division-Sieger feststellen.
Aufgehen, genau. Und der aus der NFC South wird das dumme Gesicht bekommen sozusagen. Also da ist keiner irgendwie in Form, in die Playoffs zu kommen.
Nee.
Mit Glück gewinnst du noch so ein Wildcard-Ding irgendwie, aber wow. Also
ja, das stimmt. Jetzt muss man ja aber auch trotzdem sagen, naja, so sind halt einfach die Regeln. Der Division-Sieger kommt halt einfach rein. Was dann den Rekord angeht, ist total egal. Und ich würde dann zurückerinnern, vor zwei Saisons musste das gewesen sein, als die NFC East diese Division war, wo ich glaube, es war Washington, die mit einem Losing Record in die Playoffs kamen. Und da ja auch, ich weiß gar nicht, wer der Starting Quarterback war, weiß ich gar nicht mehr, aber Taylor Heinicke hat ja dieses Wildcard-Spiel gegen die Buccaneers gemacht und das war ein sensationell krasses und sehr knappes Spiel. und dann haben die Buccaneers dann da den Super Bowl geholt in der Saison, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein?
Du, wenn du das sagst. Also,
nagel mich jetzt nicht fest, aber an dieses Spiel kann ich mich schon erinnern und ja, es ist halt kein Playoff-Team. Ja, mag sein, aber so sind halt die Regeln. Und ich meine, es kann nicht jeder mit dem First oder mit dem Second Seed einziehen. Jetzt müsste man mal nachgucken, wann denn das letzte Mal wirklich dann so eine Wildcard, so einen richtig tiefen Run hingelegt hat. Aber weil selbst da hast du die Garantien auch nicht. Wir haben auch schon Division-Sieger gesehen und gedacht, alter krass, mega dominantes Team und in der ersten Runde war Schluss. Na, also keine Ahnung, bin ich jetzt gespannt, was in dieser Saison passiert. Wir gehen jetzt alle davon aus, dass die Eagles so super dominant, wie sie sind, weit kommen, aber auch kann es trotzdem sein, dass sie halt irgendwann auch mal so einen schlechten Tag haben und es dann einfach nicht läuft. Also es ist ja alles möglich.
Aber siehst du, ich habe es mich gerade mal rausgesucht, weil mir das auch im Kopf, 2014 haben die Carolina Panthers doch auch mit einem 7-8-1 die Division gewonnen.
Wenn du das sagst, ja.
Ja, ich bin, also ich habe gerade mich durch die Saisons durchgeklickt und da sind wir tatsächlich mit einem 7-8-1 Erster in der Division geworden. Jetzt lass mich mal kurz gucken, wer ist da Zweiter geworden, das habe ich so nicht mehr
im Saints wahrscheinlich,
oder? Ja, denke ich auch, das passt ganz gut. Okay, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Das war die Saison, wo wir Kelvin Benjamin gedraftet haben. Kelvin Benjamin, Coney Ealy, Trey Turner und Trey Boston, die haben wir alle gedraftet in dieser Saison, sind da Erster geworden mit 7-8-1 und haben die Wildcard-Woche gegen die Cardinals mit 27-16 gewonnen.
Ah, und dann gegen die Seahawks verloren, glaube ich, ne?
Richtig, genau, ja. Mit 17-31, ja. Genau, also relativ eindeutig. Aber wie gesagt, also das haben wir schon mal gemacht. Und das war die 2014er Saison. Danach, die 2015er Saison, erinnern wir uns alle. Oh, wow. Moment mal. Das bedeutet ja.
Ach so, du meinst, dass das
klar, wenn wir dieses Jahr die Saison, die Division gewinnen mit einem Losing Record, was ja nicht anders möglich ist, dann kommen wir nächstes Jahr in den Super Bowl und verlieren nur ein Spiel.
Mit Sam Darnold als Starting Quarterback?
Bitte nicht.
Okay, Matt Corral als Starting Quarterback.
Von mir aus.
Ja, Kai, das Spiel am Heiligen Abend gegen Detroit, ich finde eins der positivsten Überraschungen ja in der Saison. Also und
voll.
Freut mich sehr, weil ich meine, das ist auch eine Fanbase, die auch jahrelang gelitten hat, schon immer, ne?
Ja.
Für mich, also neben den Seahawks so ein bisschen so die Überraschung, mal gucken, wer jetzt da so in der NFC dann tatsächlich so in die Playoffs kommt. Mit den Eagles muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gerechnet, dass sie so dominant sind, nicht, und dass Jalen Hurts so krass dominant ist, auch nicht, aber ich dachte schon, dass sie sehr gut sein werden, aber Lions, sehr, sehr positive Überraschung für mich und ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht so genau, wie ich da jetzt auf dieses Spiel blicken sollte mit dieser absolut hochwertigen, explosiven und punktereichen Offense, die sie da hinlegen. Ne?
Mhm. Ja, aber also, wie sollen wir darauf gucken?
Naja, es ist ein Must-Win, so ungefähr. wenn, aber also für mich jetzt schon sind die Lions doch sehr, sehr favorisiert. Bei dem Matchup.
Ja, total. Also für mich auch. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil das einfach ein sehr, sehr gutes, lustiges Spiel sein wird. Die machen ja echt Spaß, einfach also sich das anzugucken.
Total.
Ne? Deswegen, also das, ich glaube schon, das wird ein richtig cooles Spiel. Das Ding ist, es ist ein Heimspiel. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, ja, ey, Heimspiele gewinnen wir. Alles super. Gegen die Steelers hat mich das jetzt so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen.
Echt, ist das wirklich nochmal ein Heimspiel? Okay.
Ja, ja, das hatten wir doch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass wir Steelers und Lions zu Hause und dann die letzten beiden Spiele auswärts. Ich kann noch mal kurz in unsere Predictions gucken, da steht es doch drin, genau. Bei den Buccaneers und bei den Saints, aber zu Hause gegen die Steelers und zu Hause gegen die Lions. Also deswegen, das ist noch mal so ein, ja, es ist schon ein kleiner Unterschied, wenn wir zu Hause spielen. Ich hoffe, dass das, dass wir das Spiel offen gestalten können und im besten Fall bitte gewinnen.
Ich würde mal gucken, ob es einen Unterschied macht, ob die Lions bei Wind und Wetter draußen spielen können oder so. Wobei jetzt, glaube ich, in Charlotte nicht das allerschlimmste Wetter ist gerade.
Ich glaube, Detroit ist auch kälter, oder?
Detroit ist mit Sicherheit kälter, weil oben an den Seen, aber halt, die spielen ja auch im Dome, ne? Deswegen.
Ah ja, stimmt.
Keine Ahnung, ob das dann letztendlich wie so einen Vorteil macht. Naja, wir werden sehen. Der Tom hat sich das ein bisschen genauer angeschaut, gerade weil die Offense eine sehr überraschende und so eine sehr spannende Offense ist und der hat uns das natürlich vorbereitet.
Hey, you that fast guy?
Yeah. Oh, okay.
I figured you were.
Yeah, I was just trying to make sure.
Hey, what was that route?
Moin! Ja, unser nächstes Spiel ist gegen die Detroit Lions und ja, vielleicht eins der schwierigeren Spiele im Saisonendspurt. Die Lions stehen aktuell zwar nur bei 7-7, der Trend bei ihnen zeigt aktuell sehr nach oben. Und klar, ihre Stärke ist das, ist die Offense. Und da im Zentrum steht ihr Quarterback, Jared Goff, der dieses Jahr wirklich besser spielt, als man es vor der Saison hätte denken können. Und andererseits natürlich haben sie einen geilen Offensive Coordinator, Ben Johnson, der da richtig starke Arbeit leistet. Das muss man wirklich sagen. Für die Lions fast schon ärgerlich, dass sie jetzt auf einmal so gut hinten rausspielen, weil Ben Johnson, der wird auf jeden Fall Head Coach Interviews am Ende des Jahres kriegen und der macht's halt wirklich gut. Die Receiver sind sehr, sehr oft frei, was halt für Jared Goff sehr wichtig ist, dass er freie Receiver hat, dass er eine clean Pocket hat und das schaffen die Lions und das könnte halt zum Beispiel schwierig werden für unseren Pass Rush, der gegen eine sehr, sehr gute O-Line spielen muss. Und dann auch Pass Rush können es wirklich schwierig werden gegen diese Lions. Und das sieht man dann halt auch in diesem gesamten Jahr. Aus der gesamten NFL sind sie nach Passing EPA die Nummer 5 der gesamten Liga. Also auf uns trifft eine wirklich richtig gute Passing Offense. Ich glaube, wenn sie irgendwie unseren Pass-Rush umgehen können, dann könnte das ein richtiges Problem sein, weil unsere Cornerbacks werden Probleme haben. Gegen Amon-Ra St. Brown, der dieses Jahr wirklich ganz stark spielt, immer irgendwie zwischen den Zonen Platz findet, also einer der besten Receiver gegen Zone-Coverage, auch auf dritten Down ist Amon-Ra St. Brown wirklich ein ganz, ganz starker Receiver, ist eigentlich sehr oft das Target von Goff, also auf ihn müssen wir besonders aufpassen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er gegen J.C. Horn spielen wird. Normalerweise ist ja J.C. Horn viel im Slot unterwegs und versucht da auch ein bisschen im Run-Support zu helfen und trifft deswegen nicht immer auf die besten Receiver. Ich glaube, in diesem Spiel gehe ich davon aus, Amon-Ra St. Brown und J.C. Horn werden viele Duelle gegeneinander haben. Und da wäre schon mal spannend. Das Problem ist, die Lions, die schaffen es auch viel, ihre ein bisschen Nummer 2 und auch Nummer 3 zu finden. DJ Shark war in dieser Saison lange verletzt, kam dann zurück und war wirklich beeindruckend, wie er zurückgekehrt ist. Wirklich richtig stark. Und auch jetzt ihr neuer First-Round-Pick, Jameson Williams, der wird auch sehr spannend sein. Hat einen Kreuzbandriss, hat jetzt erst 3 Spiele gespielt. Der wird sehr, sehr wenig eingesetzt bei ihnen. Es kann also sein, dass sie den noch nicht so einsetzen und deswegen er auch noch nicht so viel spielen wird. Also Jameson Williams ist ein richtig spannender Spieler. Wenn Jameson Williams nicht spielen wird, dann wird Josh Reynolds eingesetzt, dann wird Khalif Raymond eingesetzt. Das sind jetzt nicht die großen Namen, da habe ich auch nicht so viel Angst vor. Aber man muss trotzdem vor dieser Offense aufpassen, weil die ist so gut geschemt von Ben Jones, dem Offensive Coordinator. Das ist wirklich gefährlich. Die einzige Schwäche, finde ich, bei dieser Offense ist, sie laufen ein bisschen zu viel in zugestellte Boxes. Also wenn der Gegner, die Defense, den Lauf verteidigen will, dann laufen sie trotzdem. Dann wollen sie ihren Lauf irgendwie durchdrücken. Denn mit Jamal Williams, DeAndre Swift, der öfter verletzt war, deswegen noch nicht ganz so viele Snaps gesehen hat, auch Justin Jackson. Und ja, weil sie so oft in so eine zugestellte Box laufen, sind sie auch nach Expected Points Added auch nur die Nummer 22 im Lauf. Also richtig gut im Lauf nicht, aber halt haben sie eine besonders starke Passing-Defense. In der Defense sieht's natürlich bei ihnen ganz, ganz anders aus. Das war am Anfang der Saison ihre extreme Schwäche und gerade das Passing-Game, das war schwach. Darum sind sie aktuell nur nach Passing-Defense EPA nur Platz 31. Leider muss man jetzt sagen, aus Panthers Sicht, das hat zu tun, weil sie am Anfang der Saison so schlecht waren. Die erste Hälfte war es eigentlich die schlechteste Passing-Defense der Liga. Inzwischen haben sie sich aber gefangen. Das liegt auch an den Spielern, so wie jemand wie Jeff Okuda, der Cornerback, Kirby Joseph oder auch Deshaun Elliott, die in der Secondary ihren Job besser machen. Das muss man aufsehen, weil haben sie sich stark verbessert. Und auch die D-Line, Alan McNeil oder vor allen Dingen ihr First-Round-Pick, Aiden Hutchinson. Da sieht man eine klare Stärke. Gerade Hutchinson hat einen schwierigen Start, fand ich, also war nicht so dominant, aber jetzt inzwischen kann man sagen, er ist dann noch nicht auf so einem Elite-Level, aber für einen Rookie ist das ein richtig, richtig starkes Level, einer der besseren Pass-Rusher aus dieser Rookie-Class und ja, das könnte ein Problem werden, weil halt Hutchinson ihr stärkster Pass-Rusher ist. Vom Personal her ist es eigentlich auch gar nicht so stark, diese Defense, also sie haben noch vielleicht als Linebacker Alex Anzalone, Jared Davis. Aber das ist jetzt keine großen Namen und das war auch wahrscheinlich ihr Problem ganz am Anfang der Saison. Deswegen sind sie halt im Passing, in der Passing-Defense Platz 31 und auch in der Running-Defense Platz 25. Sie haben sich zwar gesteigert, aber ich würde erwarten, wir machen einige Plays. Ob es reicht, gegen diese High-Power-Offense, gerade das Passing-Game-Alliance, da mitzuhalten, das weiß ich halt nicht, weil, ja, wir haben Sam Darnold. Ich bin nicht ganz so überzeugt mit ihm und gerade wenn die Lions ihre Punkte aufziehen, ich glaube, die werden unsere Defense richtig challengen, über 30 Punkte vielleicht machen, damit schwer. Die Boomerer sehen es aber sehr knapp. Also natürlich sind die Lions Favorit, aber die Panthers, das wird alles sehr knapp gesehen bei den Buchmachern. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch, wir spielen zu Hause nochmal im Bank of America Stadium. Vielleicht haben wir dieses Jahr mal mehr Fans. Und ja, das Wichtige ist einfach, das Tempo mitzugehen. Die Lions, die werden auch gute Plays machen durch ihre Receiver. Und dann wird's halt schwer, dass man nicht gleich sofort im Rückstand gerät. Bisher war es ja in der Saison so, wenn wir im Rückstand waren, da hatten wir Schwierigkeiten und das darf halt jetzt nicht passieren. Wir müssen, wenn die Lions scoren, sofort mithalten und dann haben wir so eine kleine Chance. Wir müssen das Spiel da eigentlich schon wirklich gewinnen, damit wir noch eine Chance auf die Playoffs haben. Ich sehe die Lions klar als Favoriten, aber trotzdem eine Chance haben die Panthers schon.
Ja, vielen Dank, Tom. Wir hoffen natürlich auch auf den Sieg. Mal schauen, was so abgeht. Ja. Jo, dann sind wir, glaube ich, am Ende für heute. Mhm. Haben wir jetzt trotzdem eine ordentliche Länge, glaube ich, hinbekommen, trotz schneller Express-Ausgabe.
Auf jeden Fall. Ist ja auch, also, ne, ist kurz vor Weihnachten, Leute. Ihr habt ja auch noch andere Sachen zu tun, das ist ja klar.
Was macht denn deine Fantasy-Saison? Ist die vorbei?
Ich hatte in allen drei Ligen hatte ich Bye-Week. In zwei, weil ich da einfach Zweiter geworden bin, und in einer, weil ich da einfach Vorletzter geworden bin.
Achso, Shit Bowl sozusagen.
Ja, genau. Das war ja in unserer Hörerliga bin ich ja Vorletzter geworden. Genau, und also hatte überall Bye Week. Bin sehr gespannt, weil in der einen Liga ist ja mein Quarterback also Lamar Jackson. Mhm. Kann der wieder spielen, und in der anderen Liga, die ich gerne gewinnen wollen würde, nämlich unsere gemeinsame, da spiele ich mit Jalen Hurts, der ja jetzt auch an der Schulter verletzt ist. Also
ja, Jalen Hurts ist auch mein Quarterback in unserer Hörerliga, in der ich es in die Playoffs geschafft habe. Und natürlich ist das Angebot jetzt noch irgendwie an Quarterbacks vom Waiver eher schwierig. Ich habe mir jetzt mal so als Backup mal so Derek Carr noch geclaimed. Der natürlich nicht ansatzweise die Zahlen auflegen kann wie Jalen Hurts. Also ich meine, wir sprechen da von mindestens 30 Punkten so im Durchschnitt,
was er so macht. Hört jemand aus unserer Liga, aus unserer gemeinsamen Liga diesen Podcast?
Weiß ich nicht. Also Hörerliga schon, aus unserer gemeinsamen könnte sein.
Ja, nee, dann kann ich aus unserer gemeinsamen noch nicht sagen, was ich da quarterbackmäßig vorhabe. nicht, dass da noch irgendwie mir dann jemand versucht, einen Strich
durchzuziehen. Naja, das würde ich dann nicht machen.
Ja, genau.
Ja, von daher werden wir sehen. Ja, und dann ist auch schon, ne, nach Weihnachten, dann ist dann Endsport, und wir werden gucken, wie lange das dann noch gut geht. mit diesem Podcast hier, beziehungsweise ab wann bei uns das erste Mal Off-Season im Sendungstitel steht.
Auf jeden Fall.
Oder wann wir unsere After-Season-Pause machen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir da mal ein Playoff-Spiel haben, beziehungsweise ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil sonst sage ich immer, wenn die Panthers halt früh raus sind, dann kann man jetzt ganz in Ruhe Playoffs gucken, ohne dass man da irgendwie zu tief drin ist. Aber natürlich möchte man sein Team dann auch gerne mal wieder in den Playoffs sehen irgendwie. Das wäre schon schön. Solange man nicht irgendwie versucht, den Ball dann hin und her zu werfen, wie die New England Patriots.
beste Szene. Ich habe das gestern noch getwittert, weil ich es großartig fand. Es hat jemand genau diese Schlusssequenz, dieses Video unterlegt mit der Titanic-Musik, ne? My Heart Will Go On, es ist grandios. ich habe das gestern irgendwann retweetet, könnt ihr mal gucken, ob ihr das noch findet. Das ist sensationell.
Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur die Szene gesehen. Ich Noob war kurz davor, nachdem ich gestern Mittag erst mir dieses Spiel angeguckt habe, dir zu schreiben. Also da war ich kurz davor, um dir zu schreiben. Hast du eigentlich das Ende vom Patriots-Spiel gesehen, wo ich so dachte, Moritz ist im Internet unterwegs. Ich guck mal kurz bei Twitter, wo ich seit zwei Tagen nicht mehr war. Alles klar. Überall alles voller Videos. Und dann dachte ich so, okay, nee, diese Frage.
Ja, die hat mittlerweile jeder schon gesehen. Was ich auch sehr nett fand, war, irgendein Journalist schrieb dann so, damit hat sich jetzt, ist das dümmste Play der NFL-Geschichte jetzt ein neues. Und dann schrieb ich, nee, also das ist schon richtig dumm, aber das Dümmste ist immer noch das hier. Ich müsste es nochmal nachgucken, was das war, aber ich glaube, muss ein sehr altes Spiel gewesen sein, oder, also keine Ahnung, ich glaube so 2010 oder 12. Ich glaube, es waren die Lions. Oder keine Ahnung, wer es war, auf jeden Fall Wildcat Formation. aber halt, keine Ahnung, die stand halt einfach nur der Center, ja. Und halt irgendjemand noch dahinter und der Rest vom Team einfach auf der rechten Seite.
Ja, genau. Und die Defense war total irritiert davon, was denn dabei rauskommen soll, und stand auch erst auf der Seite, bis sie sich dann zum Großteil dann gegenüber des Centers aufgestellt
genau.
haben.
Weil sie dachten, okay, und den dann einfach komplett weggemacht und
machen den kaputt. Es gibt schon viele dumme Plays, ne? Also das ist auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber wer beim Jubel ganz alleine Richtung Endzone gelaufen ist, die Arme ausgestreckt hat und den Ball hat fallen lassen, kurz bevor.
DK Metcalf vor zwei Jahren, glaube ich.
Nee, das muss noch früher gewesen
sein. Also der hat nicht die Arme hoch, und der ist halt gemütlich in die Endzone gejoggt, und hinter ihm kam dann noch der Safety und hat ihm den Peanut Punch verpasst.
Ui, okay, das ist nee,
noch
aber
nicht
der
so lange
Spieler,
her. Also muss ein, zwei
aber
Jahre
der Spieler ist frei sozusagen auf und hat einfach den Ball, hat ihn einfach fallen lassen, bevor er die Linie zur Endzone, also hat die Arme ausgestreckt und hat den Ball einfach fallen lassen, so nach dem Motto, yeah, Leute, guckt mich an. Also wie sie das manchmal halt in der Endzone machen, wenn sie den Touchdown erlaufen haben, aber der hat das vor der Endzone gemacht, hat ihn einfach fallen lassen.
Das wäre doch mal ein schöner Podcast für Kutsche und NFL-Boulevard, die dümmsten NFL-Plays, gut, lässt sich natürlich so audiomäßig schwierig zusammenfassen, aber das wäre mal was.
Aber ja, das kann er ja, da kann er ja, macht er das in einer Montagssendung, ein Montagsboulevard oder so. Wir reichen das mal ein.
Gut, Kai, schön, dass es geklappt hat noch diese Woche.
Am 20.12.
Am
20.12. Crazy.
Crazy, crazy.
Kurz nach dem WM-Finale, okay, das lassen wir jetzt ein.
Kann ich eh nichts zu sagen.
Naja.
Ja, wir wünschen natürlich allen Hörerinnen und Hörern ein paar schöne Festtage, schöne Weihnachten solltet ihr feiern. Falls ihr nicht feiert, trotzdem eine schöne Zeit. Und passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder innerhalb der nächsten Woche irgendwie in irgendeiner Form und ich glaube alle großen Danksagungen und Jahresabschlussgrüße verkneifen wir uns an der Stelle noch, weil es ist ja noch nicht vorbei.
Es ist noch nicht vorbei, genau.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir sind bald wieder für euch da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch
mit Keep Listening.
Macht es gut, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.